Auf einer Skala von 1 bis 10, wie müde bist du?
Ziemlich. Ich habe so 2 Stunden ungefähr geschlafen.
Jawoll.
Und hoffe sehr darauf, gleich noch schlafen zu können. Und
erst die Podcast-Arbeit,
absolut.
Dann der Schlaf.
Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Runde Nummer 1 des NFL-Drafts liegt hinter uns und es war der Draft, den ich so ein bisschen erwartet habe, mit vielen Überraschungen. Und darüber wollen wir heute reden in einer Expressfolge, so nennen wir sie, hier bei Downset Talk, mit Adrian Franke und mit mir, Christoph Kröger. Adrian Franke und ich haben beide nicht so viel geschlafen in den letzten 12 Stunden, 24 Stunden. Aber es hat sich doch irgendwie gelohnt. Es war doch alles wieder sehr aufregend, oder?
Es hat sich wirklich gelohnt. Es war also aus Fansicht für mich ja sowieso, da kommen wir nachher noch drauf.
Da kommen wir gleich noch zu.
Aber auch sonst, ich fand, es war wirklich eine sehr, sehr interessante erste Runde, weil es zwar nicht der mega Quarterback-Run, den man vorher sicher vermuten konnte oder eigentlich sogar fast vermuten musste, war. Wir hatten ja dann letztlich doch nur 2 in der Top 5 und dann Allen an 7 und Rosen an 10. Aber ich fand, es
war. Und dann kam lange nichts.
Genau, dann kam auch lange nichts. Und es waren auch doch nur, in Anführungszeichen, 5, nicht die 6 Quarterbacks in der ersten Runde. Aber es sind viele, viele Picks, gerade in der zweiten Hälfte der ersten Runde, wo ich sage, das ist ein spannender Pick. Also zum Beispiel, was die Patriots gemacht haben, hätte ich niemals erwartet. Dass die Falcons einen Receiver nehmen, hätte ich niemals gedacht in der ersten Runde. Dass die Ravens das Team sind, das am Ende sich Lamar Jackson holt, finde ich super, habe ich aber auch nicht unbedingt erwartet.
Also da waren wirklich sehr, sehr viele überraschende Sachen dabei, wo man auch erstmal sagen würde, was? Und dann, also es gab so ein paar Picks, wo ich gesagt habe, wieso? Und dann letztendlich, wenn man drüber nachdenkt, ja, macht schon irgendwo Sinn vielleicht.
Genau.
Was ich aber ganz spannend finde, wir haben vorher darüber gesprochen, dass 6 Quarterbacks in der ersten Runde gehen könnten und jetzt waren es 6 Offensive Linemen. Also das war so ein bisschen die erste Runde der O-Liner. Aber das alles werden wir thematisieren. Ich fand, es auch war auch mal wieder richtig schön emotional. Also ich finde es immer super, wenn die Spieler gepickt werden und du siehst den einfach in den Augen an, okay, krass, das ist jetzt einfach mal ein life-changing Moment. Erstens habe ich ausgesorgt und zweitens spiele ich einfach in der NFL. Also da gab es viele schöne Szenen. Ich weiß nicht, war das Calvin Ridley, der wirklich wie konsterniert da auf dem Sofa saß.
Total,
Sam Darnold war auch irgendwie so ein bisschen, stand er neben sich.
Der war, glaube ich, geschockt, dass er erst an 3 ging. Mein Tipp.
Vermutlich. Und die Erleichterung auch bei einem Lamar Jackson, als er dann letztendlich mit dem allerletzten Pick in der ersten Runde.
Josh Rosen auch, der hat ja auf der Bühne dann richtig durchgeschnauft, als er an 10 weg war.
Sein Blick hat mich so ein bisschen an den von Aaron Rodgers damals erinnert,
Der
noch mal ein bisschen länger warten musste, aber irgendwie auch da wieder eine Parallele, beide so ein bisschen irgendwie Schultern runterhängen lassen, ein trauriger Blick da in dem Warteraum sozusagen. Und für mich die schönste Szene des Drafts war Ryan Shazier, der den Pick von den Steelers verkündet hat. Und ich wusste nicht, wie es um ihn steht, ehrlich gesagt. Und letztendlich war es so eine Mischung, okay, wow, er kann von alleine gehen, aber okay, wow, wie schlecht kann er von alleine gehen, so lange nach der Verletzung. Also ich war so ein bisschen zwiegespalten, so, okay, krass, die Verletzung scheint wirklich so schlimm zu sein. Auf der anderen Seite, er geht schon wieder fast alleine. Das war irgendwie, hatte ich fast ein bisschen Pipi in den Augen.
Ja, ich hab's live, fand ich's auch ein bisschen, also es war so irgendwie ein zwiegespaltener Moment, habe ich genauso wahrgenommen. Es war so, klar, mega emotional, irgendwie gefühlt alles, auch auf der Bühne hatte Tränen in den Augen, seine Freundin oder Frau, ich weiß gar nicht genau, die ja mit ihm rauskam, hat total mit den Tränen gekämpft, als sie dann da standen. Aber wie er da rausgelaufen ist, da muss man schon echt, also mein Gedanke war, wow, dass der noch mal Sport machen kann, geschweige denn in der NFL spielen kann.
Ja, unwahrscheinlich.
Boah, aber erstmal ist ja wichtig, dass er wieder laufen kann.
Ja, aber bevor wir schon jetzt ins Quatschen kommen, wir haben ein kleines Programm vor uns. Und zwar wollen wir zu Beginn einen Schnelldurchlauf der ersten 32 Picks machen, beziehungsweise du möchtest das machen. Wir gehen da einmal im Schnelldurchlauf durch, deswegen ja auch Express-Folge. Wir werden ganz kurz was zu jedem Pick was sagen. Und danach gucken wir uns an, was waren denn unsere 5 Top-Picks und 5 Flop-Picks. Oh, das ist schwierig zu sagen. 5 Flop-Picks. ja, mit unserem nach 2 Folgen schon wahnsinnig bewährten Top-5-System. Ja. Gucken wir mal, welche Picks haben uns besonders gut gefallen. Welche Picks waren dann doch ein bisschen schwierig. Wollen wir starten mit dem Express-Durchlauf der 32 Picks?
Lass uns starten. Vielleicht sollten wir noch dazu sagen, dass mein Gedanke dahinter war, ich finde es immer doof, wenn ich als Fan von einem Team einen Podcast höre zum Draft und mein Team kommt überhaupt nicht vor. Ja. Deswegen wollen wir es zumindest expressmäßig versuchen, durch jeden Pick einmal kurz zu gehen. Wenn ich bei manchen Picks ein bisschen weniger sage, dann kann es auch einfach sehr gut sein, dass der Spieler bei den Tops und Flops noch ausführlicher thematisiert wird. Also nicht wütend das Podcast-Gerät in die Ecke werfen, wenn
das mobile Podcast-Gerät.
Wenn ich jetzt zu dem einen oder anderen Spieler vielleicht ein bisschen weniger sage, vielleicht kommt er ja später noch vor.
Okay, Pick Nummer 1, die erste Überraschung. Baker Mayfield zu den Cleveland Browns.
Fand ich super. Ist mein Nummer 2 Quarterback. Ich glaube, was Accuracy, Pocket Movement angeht, ist er der Beste der Klasse. Er kann Cleveland auch mit seiner Mentalität, mit seiner Art ein neues Gesicht geben. Und er wird die Zeit bekommen, die er auch ein bisschen braucht, um sich auf eine NFL-Offense einzustellen, weil Tyrod Taylor eben da ist.
Pick Nummer 2, Saquon Barkley, Running Back von Penn State, geht zu den New York Giants.
Ja, wir haben es ja alle vermutet. Die Giants zeigen damit, dass sie in ihren Augen mit Eli Manning noch im Titelfenster sind. Meiner Meinung nach sind sie das aber nicht. Barkley ist ein toller Spieler. Ich mag ihn auch als Prospect und ich habe ihn auch in der Top 10 gesehen. Aber für mich hätten die Giants hier ihren Quarterback-Nachfolger sich sichern müssen.
Apropos Quarterback-Nachfolger. An Nummer 3 geht Sam Darnold, Quarterback von USC, zu den New York Jets.
Ja, haben die Jets garantiert nicht erwartet, dass Darnold hier noch da ist. Er hat tolle Anlagen, ist aber auch noch inkonstant und er ist noch sehr, sehr jung. Diese Turnover-Problematik im College, die war kein Zufall. Die ging auch viel auf seine Kappe. Dass er jetzt zu den Jets kommt, wo er hinter Josh McCown erstmal lernen kann und wo sogar noch mit Teddy Bridgewater eine Alternativoption da wäre, wenn man sagt, Darnold soll auf jeden Fall sitzen, ist, glaube ich, die ideale Situation für Darnold. Einen besseren Spot hätte ich mir für ihn eigentlich nicht vorstellen können.
Die Browns waren im Überraschungsmodus gestern an 4, nicht Bradley Chubb, sondern Cornerback aus Ohio State, Denzel Ward.
Ja, ist der klar beste Cornerback der Klasse. Ist aber auch nicht gerade groß und dementsprechend bin ich gespannt, ob er ein echter Nummer 1 Corner in der NFL werden kann. Und das musst du eigentlich, wenn du an 4 als Cornerback ausgewählt wirst. Ich hätte, glaube ich, an dem Spot Chubb genommen, ihn mit Myles Garrett zusammen auf Quarterback-Jagd geschickt und mir den Cornerback jetzt am Anfang der 2. Runde geholt.
Darüber haben sich dann die Broncos gefreut an Nummer 5 und haben sich Bradley Chubb, den Defensive End, geholt.
Ja, ähnlich wie die Jets. Glaubt, die Broncos hätten niemals gedacht, dass Chubb an ihrer Position noch da ist. Hätten hier auch Quentin Nelson nehmen können. Der Positional Value aber für Chubb ist für mich dann doch viel, viel größer. Und zusammen mit Von Miller wird der Pass Rush da in Denver, auch wenn man das ganze Quartett sieht, was die da jetzt wieder an Pass Rushern haben, das wird wieder ein bisschen an die Super Bowl-Saison erinnern.
Spannend auf jeden Fall. Du hast ihn gerade schon erwähnt. An Nummer 6 ist Quentin Nelson, O-Liner von Notre Dame, zu den Indianapolis Colts gegangen.
Der beste Offensive Lineman der Klasse. Ich glaube, da gibt's überhaupt keine zwei Meinungen. Geht zu dem Team, das seit Jahren gefühlt, oder nicht nur gefühlt, sondern echt seine Offensive Line reparieren will. Wir alle hoffen, dass Andrew Luck dieses Jahr wieder spielt. Und ihm dann den besten verfügbaren Beschützer sozusagen zur Seite zu stellen, macht, glaube ich, unfassbar viel Sinn.
Dann gab's den ersten Trade an Pick Nummer 7. Die Bucks haben mit den Bills getradet. Die Bills sind raufgegangen auf 7 und haben sich Josh Allen geholt, Quarterback aus Wyoming.
Ja, ich kann aber echt nicht viel Positives sagen. Also, wer glaubt, dass er seinen Franchise-Quarterback im Draft ausgemacht hat, im Draft-Prozess, der muss aggressiv vorgehen. Die Theorie vertrete ich schon immer. Aber die Chance, dass Allen dieser Franchise-Quarterback wird, ist für mich einfach echt gering. Das ist echt ein sehr, sehr riskanter Pick und ich bin gespannt, wie das ausgeht.
An Nummer 8 waren die Bears am Zug und die haben sich Roquan Smith, Linebacker aus Georgia, geholt.
Ja, der beste Linebacker für mich in der Klasse, zumindest aktuell. Passt perfekt in die moderne NFL, ist ein Linebacker, der den Run und den Pass verteidigen kann, vor allem gegen den Pass stark ist. passt auch perfekt in die Bears-Defense. Und ich glaube, der kann mit Danny Trevathan zusammen eins der besten Linebacker-Duos in der NFL bilden.
An Nummer 9 waren die San Francisco 49ers dran. Und da gab es die nächste kleine Überraschung. Sie haben sich nämlich Mike McGlinchey, so wird er ausgesprochen, ne, geholt, auch Notre Dame.
Ist keine gute Tackle-Klasse. Und ich glaube, das haben wir hier gesehen. McGlinchey ist der beste Tackle auf dem Board, zumindest für mich gewesen. Und wer ihn eben wollte, der musste ihn auch etwas früher nehmen, als vielleicht sein tatsächlicher Wert da ist. Ich glaube, er ist ein solider Tackle. Er ist, hat jetzt für mich, sah nicht so aus, als wäre er der nächste Elite-Left-Tackle irgendwie. Aber er kann sofort als Right-Tackle bei den Niners spielen und dann perspektivisch eben Joe Staley irgendwann ablösen.
So, jetzt wird's emotional und persönlich bei Herrn Franke. die Arizona Cardinals sind nach oben gegangen, auf 10, haben mit den Raiders getradet und haben sich Josh Rosen geholt, Quarterback aus UCLA.
Ja, also das aus Fansicht hätte das für mich, glaube ich, wirklich nicht besser laufen können. Einmal der Trade
war, über den reden wir auch noch gleich noch.
Über den reden wir auch noch gleich, genau. Ja, ja. Der Trade war billig. Für mich ist Rosen bisher der Steal des Drafts. War mein Nummer 1 Quarterback in der Klasse und bringt alles mit, um theoretisch auch sofort zu starten, was er in Arizona wahrscheinlich noch nicht mal muss.
Dann an Nummer 11 waren die Dolphins dran. Die haben sich Minka Fitzpatrick geholt aus Alabama, Safety.
Genau, der Quarterback-Run, das haben wir auch vermutet, hat natürlich Talent so ein bisschen abrutschen lassen. Fitzpatrick ist einer dieser Spieler, der dadurch ein bisschen runtergegangen ist. Super All-Around-Defensive-Back, kannst du in der Secondary jede Position spielen lassen. Outside-Corner vielleicht in der NFL noch am wenigsten, aber allein mit seiner Spielintelligenz macht der die Dolphins-Defense auf einen Schlag viel besser.
Dann kommen wir zu dem Pick, den die Bucks jetzt haben, nachdem sie mit den Bills getauscht haben. An Nummer 12, Vita Vea, Defensive Tackle aus Washington.
Ja, es hätte eine perfekte erste Runde werden können für die Bucks. Die haben ja, ich glaube, zwei zusätzliche Zweitrunden-Picks eingesackt mit dem Trade. Nur um dann die Chance liegen zu lassen, dass man sich vielleicht Derwin James hätte sichern können. Vea ist ein toller Spieler, hat seine Stärken aber vor allem in der Run-Defense und nicht im Pass-Rush. Und die Bucks hatten in der Free Agency in die Defensive Line ja viel investiert. Ich hätte hier an dem Spot eher Derwin James genommen.
Der nächste Defensive Tackle ist direkt hinterhergegangen an Nummer 13 und zwar zu den Washington Redskins, Daron Payne aus Alabama.
Ich bin mir sicher, dass Washington aufgrund dieses massiven Needs, den die einfach im Zentrum ihrer Defense hatten, wieder Vea genommen hätten, wenn der nicht direkt davor gegangen wäre. Paynes großes Thema bei ihm ist, dass sein Motor einfach konstanter sein muss, er muss konstanter Leistung abliefern, aber für mich ist er explosiver als Pass-Rusher als Vea und auch gefährlicher und physisch stärker als Maurice Hurst. Ich mag ihn, ich mag den Fit. Wenn er konstanter noch spielt, ist das ein super Pick für Washington.
An Nummer 14 ist einer weggegangen, über den wir auch gleich noch sprechen werden. Defensive End Marcus Davenport aus UTSA. Ja. Ist zu den Saints gegangen, nachdem die hochgetradet haben.
Ja, und teuer hochgetradet haben. 2019 der Erstrunden-Pick abgegeben. Ich habe den Pick nicht verstanden. Davenport ist für mich ist ein physisches Monster, kann auch wirklich perspektivisch mal richtig gut werden. Aber er ist noch echt roh. Und das macht dann dieses Argument mit Win-Now-Modus und dann geht man eben aggressiv hoch für mich so ein bisschen nichtig, weil das passt irgendwie nicht zusammen. Ich mag ihn mittelfristig, aber nicht für das, was die Saints abgeben mussten und nicht für das, was sie jetzt gebrauchen würden, um sofort ihr Titelfenster nochmal zu maximieren.
Auch wieder einer, den wir gleich noch haben, bei den Tops und Flops. An Nummer 15 waren jetzt die Raiders dran und die haben sich einen Tackle geholt. Colton Miller von UCLA.
Ja, für mich ein massiver Reach an der Stelle. Athletik ist da, Technik, boah.
dann an Nummer 16 auch wieder einer, über den wir noch sprechen werden, nämlich Tremaine Edmonds, den Linebacker von Virginia Tech. Der ist zu den Bills gegangen, die wiederum hochgetradet haben.
Ja, und in dem Fall sinnvoll, glaube ich. Physisch extrem eindrucksvoll. Für mich passen hier Need und Value einfach sehr gut zusammen.
Direkt hinterher noch einer, über den wir sprechen werden, an 17. Zu den Chargers ist nämlich dann letztendlich Derwin James gegangen, von FSU, Safety.
Ja, ohne zu viel verraten zu wollen, ist für mich nach Rosen der zweite große Steal in der ersten Runde.
An Nummer 18 ist dann ein Cornerback gepickt worden, und zwar von den Green Bay Packers, Jair Alexander aus Louisville.
Für mich gab es bei den Packers eigentlich echt nur zwei Richtungen in der ersten Runde, Pass Rusher oder Cornerbacks. Sie haben da geschickt getradet, runter, wieder hoch, haben aber dadurch natürlich den 2019er Erstrunden-Pick mitgenommen. Alexander ist ein aggressiver, sehr, sehr explosiver Corner, der in Sub-Packages, denke ich, auch im Slot spielen könnte. Ist für mich an dem Spot für die Packers eine sehr, sehr gute Wahl, gerade auch vor dem Hintergrund, dass Harold Landry, mein Top-Edge-Rusher, also nach Chubb, allem Anschein nach aus medizinischen Gründen gerade abrutscht und immer noch auf dem Board ist.
An Position 19 haben dann die Dallas Cowboys einen Linebacker gepickt, Leighton Van Der Esch.
Die brauchten dringend einen Linebacker, nachdem Anthony Hitchens weg ist. Jalen Smith ist für mich immer noch ein Fragezeichen, auch wenn der scheinbar auf dem Weg weiter der Besserung ist und weiter stabiler wird. Van Der Esch ist ein Three-Down-Linebacker, wie man ihn in der heutigen NFL haben will. Ist sehr, sehr gut gegen den Run, sehr gut in Coverage. Ich glaube, da haben die Cowboys alles richtig gemacht.
An Position 20 ist der nächste O-Liner gepickt worden. Und zwar einer von deinen My-Guys.
Ja.
Center Frank Ragnow ist zu den Detroit Lions gegangen.
Genau, einer der Top-Center im Draft für mich. Ist sehr, sehr stabil, sehr verlässlich im Pass-Blocking. Ist sehr agil gegen den Run. Die Lions geben da mit Stafford, glaube ich, eine sehr große Unterstützung an die Hand. Und ich denke, dass die zweite Unterstützung in Form von einem Running Back bestimmt noch folgt. Da gibt es ja auch noch echt genug Qualität.
Pick 21 ist der nächste Center. Billy Price ist zu den Cincinnati Bengals gegangen.
Ja, bei den Bengals Interior Offensive Line war der für mich klare Nummer 1 Need in dem Draft. Price kann Guard und Center spielen, ist für mich eins der Elite Interior Line Prospects in der Klasse. Ähnlich wie bei den Lions, für mich ein guter Pick.
An Nummer 22 waren dann die Titans dran. Und die haben sich den nächsten Linebacker geholt, Rashawn Evans.
Ist auch wieder eine gute Mischung aus Need und Value an dem Spot. Linebacker war der große Need bei den Titans. Evans ist ein sehr, sehr explosiver Sideline-to-Sideline-Linebacker, wie man in der heutigen NFL braucht. Und wird da, denke ich, auch sehr, sehr früh sehr, sehr viele Snaps spielen.
Der erste Pick von den Patriots in Runde 1 kam an Position 23 und die haben sich einen O-Liner geholt, Isaiah Wynn.
Das ist ein sehr spannender Pick, finde ich, an dem Spot, weil er für viele ein Guard ist. Die Patriots könnten ihn aber, so wie sie ihre Offensive Linemen nutzen, auch als Tackle ausprobieren. Die Athletik und die Technik, um da zu bestehen, hat er. Und wir alle wissen, wie gut das Offensive Line Coaching bei den Patriots ist. Der Need außerdem in New England ist außen in der Line definitiv größer als in der Mitte. Ich bin sehr gespannt, ob der da als Tackle spielen kann. Wenn nicht, ist er ein super Guard.
Der erste Wide Receiver ist an Position 24 weggegangen. Und zwar haben sich die Carolina Panthers DJ Moore geholt.
Und endlich eine legitime Wide Receiver-Waffe wieder für Cam Newton. Ich glaube, da haben Panthers-Fans auch lange drauf gewartet. Sehr, sehr explosiver Spieler, sehr, sehr gute Geschwindigkeit, gute Größe. Ist nach dem Catch mit dem Ball in der Hand brandgefährlich. Muss als Route Runner noch besser werden, ganz klar. Aber ich glaube, er kann schnell der Nummer 1 Receiver in Carolina sein.
An Pick 25 waren dann die Ravens am Zug und haben sich einen Tight End geholt, Hayden Hurst.
Ja, und Baltimore brauchte dringend einen Tight End. Das war auch kein Geheimnis vor dem Draft. Hurst ist sicher der kompletteste in dieser Klasse, würde ich sagen, wenn wir jetzt von Mischung aus Receiver und Blocker sprechen. Für mich aber trotzdem eher ein durchschnittlicher Pick und ein bisschen zu viel Need, ein bisschen zu wenig Value an dem Spot.
Die Falcons haben sich an Position 26 einen neuen Wide Receiver gegönnt, Calvin Ridley.
Ja, auch ein Spieler, über den wir später noch sprechen. In aller Kürze, deshalb den Pick habe ich überhaupt nicht erwartet. Aber je länger ich drüber nachdenke, desto besser gefällt er mir eigentlich.
Der nächste, über den wir gleich noch sprechen werden, ist Pick 27.
Mhm.
Die Seattle Seahawks holen sich, haben nach hinten getradet mit wem war das noch gleich? Hilf mir kurz.
Green Bay.
Wie sind sie?
Green Bay, Saints.
Von 18 auf 27 nach hinten gegangen. Die Seahawks haben sich den zweiten Running Back in diesem Draft geholt, nämlich Rashad Penny.
Ja, also auch hier erstmal kurz. Ich habe den Pick nicht verstanden und das, obwohl ich Penny echt mag.
Was wird da wohl, ein Top oder ein Flop? Lassen wir uns überraschen.
Bleiben
Pick
Sie
28.
Dran.
Ja, genau. Pick 28 ist ein Safety. Sein Bruder wurde schon gezogen von den Bills an 16 und diesmal war Terrell Edmonds dran. Und der ist zu den Pittsburgh Steelers gegangen.
Ja, ist ein Reach an dem Spot für mich. Ich glaube, das werden die allermeisten so sehen. Gerade wenn man sieht, welche Safeties noch zu haben sind. Ronnie Harrison von Alabama zum Beispiel oder Justin Reed von Stanford. Gleichzeitig ein Pick, der für die Steelers irgendwie wieder passt, weil sie auf dieser, also einmal da den Need auch hatten und diese explosiven physischen Safeties einfach mögen. lustige Story zu Edmonds. Ich habe gelesen, dass er eigentlich nur beim Draft dabei war. Er war ja auf der Bühne dann, als er gepickt wurde, und dass er eigentlich nur dabei war, um seinen Bruder halt zu beglückwünschen quasi. Und als er dann überraschend in der ersten Runde gewählt wurde, haben sie gesagt, ja, dann darfst du auf die Bühne gehen.
Ja, sehr schön. Und als wäre die Jaguars-Defense noch nicht stark genug, haben die sich an Position 29 einen Defensive Tackle geholt, nämlich Taven Bryan.
ja, die Jaguars gehen eben nicht nach Need, sondern nach Value, und das gefällt mir. Der Need wäre der Linebacker gewesen, die Top-Linebacker sind alle weg. Die Defensive-Line-Rotation wird mit Bryan nochmal deutlich gefährlicher. Perspektivisch kann er einen der älteren Spieler da auch irgendwann ablösen. Athletik, Explosivität sind beides da, bewegt sich horizontal gut, kann Inside und Outside spielen, muss, was Reads, vielleicht auch Spielverständnis angeht, weiß ich nicht, woran da oft das Problem war, muss er aber auch noch besser werden.
Cornerback an Position 30, nämlich Mike Hughes, ist zu den Minnesota Vikings gegangen.
Ich habe hier auf einen Interior Offensive Lineman getippt, habe ich auch in meinen Mocks den Vikings immer gegeben. Vielleicht sehen die Vikings Will Hernandez nicht als idealen Scheme-Fit. Das würde zumindest erklären, warum sie ihn nicht genommen haben. Hughes ist trotz seiner Größe ein physischer, aggressiver Press-Corner, passt also gut in die Vikings-Defense, kann sofort um den Nummer-3-Spot kämpfen und ist für mich auch perspektivischer Starter in Minnesota, zumal meines Wissens nach Terrence Newman noch immer keinen Vertrag für 2018 unterschrieben hat.
An Pick Nummer 31 waren die Patriots das zweite Mal dran. Und da ist mein erster My Guy gepickt worden. Wir werden nicht in den Top und Flops über diesen Mann reden, aber bestimmt noch irgendwann. Und zwar Running Back Sony Michel ist zu den Patriots
vielleicht gegangen. Vielleicht die größte Überraschung in der ersten Runde. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber dass die Patriots einen Running Back in der ersten Runde nehmen, hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass die in die Top 10 für einen Nein. Quarterback traden, als dass sie den Running Back nehmen.
Vor allem bei dem Backfield, was sie schon da haben. Ja, eben. James White, Rex Burkhead,
Jeremy Hill
und jetzt auch noch Sony Michel.
Ja, also das hat mich komplett überrascht. Auch gerade der Ansatz, du hast ja gerade gesagt, die Patriots haben über die letzten Jahre immer dieses Backfield-by-Committee-System irgendwie gespielt. 3, 4, 5 teilweise verschiedene Running Backs, die wir in verschiedenen Situationen reinwerfen. Michel ist jetzt ein legitimer Dion Lewis-Nachfolger, ist sehr, sehr gut nach dem Catch, ist sehr explosiv. Sicher nicht so agil wie Lewis, auf keinen Fall. Dafür aber der bessere Inside-Runner. Und das könnte ihn vielleicht in New England tatsächlich mal zu einem Three-Down-Back machen.
Und das ist das, was den Patriots meiner Meinung nach so ein bisschen gefehlt hat letzte Saison. Dieser LeGarrette Blunt-Ersatz. Weil wendige und receiving-starke Running Backs haben sie ja in James White und Rex Burkhead sowieso.
Ja.
Ja, und Sony Michel bringt jetzt, glaube ich, nochmal eine andere Art von Running Style in dieses System rein. Also ich glaube, auch wenn es ein überraschender Pick war, also die Patriots haben da, glaube ich, trotzdem einen guten Pick gemacht. Auch wenn du sagst, Running Back vielleicht ein bisschen zu hoch.
Ja.
Der macht aber meiner Meinung nach die Offense wieder nochmal ein Stück stärker.
Macht er wahrscheinlich.
Und unberechenbarer.
Auf jeden Fall, genau, unberechenbarer vor allem. Er ist eine Matchup-Waffe in der heutigen NFL. Ich hätte hier Michel nicht genommen. Ich wäre in eine andere Richtung gegangen anstelle der Patriots. Aber wenn der am Ende irgendwie von allen Rookies die meisten Scrimmage-Yards auf dem Zettel hat, dann wird es uns, glaube ich, irgendwie auch nicht wirklich schocken.
Kommen wir zum allerletzten Pick von Runde 1. An Nummer 32 waren die Ravens noch mal dran. Die haben noch mal hochgetradet, und zwar mit den Eagles, und haben sich Quarterback Lamar Jackson geholt.
Ja, den Pick fand ich super. Den Pick fand ich wirklich gut. Nicht nur, weil ich Jackson sehr mag, sondern weil ich glaube, dass hier der Fit auch absolut gegeben ist. Ist klar, es ist der wohl spannendste Quarterback dieser Klasse, auf jeden Fall der explosivste. Und was haben die Ravens in ihrem Trainerstab? Sie haben Marty Mordenweg, ist ihr Offensive Coordinator. Der hat in Philadelphia mit Michael Vick zusammengearbeitet. Baltimores stellvertretender Head Coach und ich glaube Tight End Coach ist Greg Roman. Der war der Offensive Coordinator in San Francisco, als Colin Kaepernick da seine Hochzeiten hatte. Die Ravens haben also in ihrem Trainerstab jede Menge Erfahrung mit mobilen Quarterbacks. Ich traue denen zu, dass die ein super System für Lamar Jackson entwerfen. Und wir haben endlich mal die Situation, dass Joe Flacco nicht mehr unantastbar ist.
Ich wollte es dich gerade fragen. Ist das der Anfang vom Ende von Joe Flacco?
Absolut.
Wahrscheinlich schon.
Ja, absolut. Also er hat sich ja in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr wieder ein bisschen stabilisiert. Aber von welchem Level sprechen wir da? Und auf welches Level kann der nochmal kommen? Ich glaube, das ist wirklich, wirklich überschaubar.
Ich glaube, durch diesen Pick, beantworten die Ravens meine Frage. Meine Frage zielte nur so ein bisschen drauf an, wie lange dauert es bis zur Übernahme durch RG3 und Lamar Jackson.
Ja, ich glaube, dass sie Flacco nach der Saison, also nach der kommenden Saison, finanziell das erste Mal halbwegs vernünftig entlassen können. Mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn Jackson schon im Laufe dieser Saison irgendwann startet. Und dass sie Griffin als Backup geholt haben, macht jetzt vor dem Hintergrund dieses Picks natürlich noch mal viel mehr Sinn, einfach weil sollte sich Jackson verletzen, hast du mit Griffin einen Quarterback, der zumindest in der Theorie ein Scheme, das du für Lamar Jackson entwirfst, auch umsetzen könnte.
Und damit sind wir schon durch, durch die erste Runde. Das waren 32 Picks. Und ihr habt schon so ein bisschen rausgehört wahrscheinlich, welche Adrian gut und welche er schlecht fand. Und wir haben jetzt unsere Top- und Flop-Picks gesammelt. Und am Ende sind es Top 5. Oh, das ist so schwierig auszusprechen. Top 5 Top-Picks und Top 5 Flop-Picks. Kann man das überhaupt so sagen? Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht viel geschlafen, Leute. Lass uns einfach damit starten.
Die Top 5.
Machen wir zuerst die Tops und ich fange mal an mit einem Pick, den ich wirklich sehr, sehr gut fand. Nämlich direkt an Pick Nummer 1, Baker Mayfield zu den Browns. Und das ist für mich ganz klar, dass das ein Top-Pick ist, weil es ist einfach mein Lieblings-Quarterback in der ganzen Klasse gewesen, war bei meinem Quarterback-Ranking auf Platz 1 und deswegen finde ich es natürlich auch super, wenn ein NFL-Team das genauso sieht. Und er ist einfach der mir am meisten Spaß gemacht hat beim Zuschauen und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt auf die Browns-Offense in den nächsten Jahren. Vor allem finde ich, er könnte auf jeden Fall der bessere Tyrod Taylor werden. So, und jetzt hat er Tyrod Taylor, um hinter ihm zu lernen. Natürlich hat er ein bisschen Bust-Potenzial, aber ich finde, er ist schon jetzt sehr, sehr weit, schon jetzt sehr, sehr komplett und deswegen ist die ich kann mich heute ganz schwer ausdrücken. Ich muss, glaube ich, richtig viel schneiden nachher. Also er hat auf jeden Fall Bust-Potenzial, aber ich glaube, das ist nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel bei einem Josh Allen. Und deswegen ist es einfach für mich ein sehr, sehr guter Pick. Er war für viele vielleicht überraschend, aber ich fand's super.
Ja, und ich glaube, das war ja auch ein Thema dieser Quarterback-Klasse, dass es eben keinen sicheren Quarterback gibt. Also jeder von den 5, die jetzt in der ersten Runde genommen wurden, hat auf die eine oder andere Art, ob es jetzt Verletzungen sind, ob es sein Spielstil ist, was auch immer es ist, hat Bust-Potenzial. Ich habe es ja auch schon gesagt, ich fand Mayfield als ersten Pick super. Was ist dein Gefühl, wie früh wird er spielen? Bleiben die Browns tatsächlich bei Taylor die ganze Saison über?
Oh, ich glaube, das wird mal wieder sehr davon abhängig sein, wie sie mit Taylor spielen. Weil Hugh Jackson ist jetzt nicht dafür bekannt, auf Biegen und Brechen an einem Quarterback festzuhalten. Wenn die jetzt die ersten 3, 4 Spiele verlieren, wird es mich nicht wundern, wenn die Baker Mayfield direkt zum Starter machen. Wenn es gut läuft, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie Baker Mayfield die ganze Saison als Backup lassen. Aber ich glaube, das wird sehr ergebnisabhängig werden.
Was hältst du von der Theorie, dass sie, wenn Mayfield im Training Camp jetzt schon voll überzeugt, was ich mir gut vorstellen kann, ich traue es ihm zu, schnell zu starten, dass sie Taylor vielleicht noch traden?
Es wäre, ja, das ist eine schöne Theorie. Also ich würde mich freuen, Baker Mayfield so schnell wie möglich tatsächlich dann auch spielen zu sehen. Aber da kann ich John Dorsey zu schlecht einschätzen. Ich meine, er hat mich jetzt in dem Draft 2 überrascht, an 1 und an 4. Ja. Ich traue es ihm zu. Ich traue es ihm absolut zu, Tyrod Taylor geholt zu haben. Aber dann, ach, wir haben ja auch noch Baker Mayfield und lass die mal gegeneinander im Trainingcamp irgendwie sich messen. Und wenn Baker Mayfield da den deutlich besseren Eindruck macht, was ich mir auch gut vorstellen kann, ja, ich würde mich da nicht wundern.
Ja, und ich glaube, das ist auch was man generell so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss und was ich einfach mal ganz frech als Überleitung zu meinem ersten Top nutzen würde.
Sehr gut.
Arizona hat in der Free Agency Sam Bradford geholt und jetzt haben sie Josh Rosen gedraftet. Du zahlst jetzt natürlich erstmal viel für Bradford, aber in dem Moment, wo du in der Free Agency dastehst, wie Arizona, wie Cleveland, wie Buffalo, du weißt ja nicht, was im Draft passiert. Und du weißt ja auch nicht, wie deine finale Evaluierung aussieht, ob du überhaupt einen der Quarterback letztlich magst, ob du einen überhaupt davon kriegen kannst. Deswegen finde ich diese Deals, also gut, Cleveland war ja ein Trade für Taylor, und Arizona jetzt letztlich ist auch ein Einjahresvertrag, Taylor hat noch ein Jahr Vertrag. Diese Deals für einen Bridge-Quarterback finde ich völlig in Ordnung. Also damit habe ich wirklich überhaupt gar kein Problem. Dass Arizona Josh Rosen an 10 gekriegt hat, ich habe es vorhin schon gesagt, ist für mich relativ klar der Stil der ersten Runde. Ich hatte Rosen als meinen Nummer 1 Quarterback. Ich glaube, dass er, was Technik, was Bewegungsmechanik, seine ganzen Bewegungsabläufe vom Snap über den Dropback bis zum Pass, seine Beinarbeit, Antizipation, seine Reads, dass er in all diesen Punkten der klar beste Quarterback in diesem Draft ist. Er bringt für mich alles mit, um sofort starten zu können, wenn das die Idee sein sollte, falls Arizona irgendwie Bradford auch noch abgibt. Ich weiß, also würde ich ihn nicht ausschließen. Ich hatte es ja in der letzten Folge auch schon gesagt, ich mag seine Art total, wie er sich gibt, wie er einfach offen.
Ja, der hat jetzt schon auch direkt gesagt, die 9 ja. Teams vorher haben halt einfach einen Fehler gemacht. Genau, 9 Fehler wurden gemacht.
Und ich mag diese Art. Und das ist ja auch so ein bisschen diese cocky Art, die ja auch Mayfield zum Beispiel hat. Mayfield ein bisschen auf eine andere Art und Weise, aber vom Grundsatz her ähnlich. Dieses Selbstbewusste, gleichzeitig aber sehr, sehr intelligente, sehr, sehr überlegte, wie Rosen sich gibt, das finde ich unglaublich sympathisch. Diese ganze Debatte über seine Intelligenz, über seine Interessen neben Sport fand ich lächerlich von Anfang an. Ich, wie gesagt, aus Fansicht hätte für mich die erste Runde tatsächlich wirklich nicht besser laufen können. Als die Bills hochgetradet sind, dachte ich für ein paar Minuten, wenn die jetzt Rosen nehmen, dann bin ich mir sicher, dass Arizona Josh Allen nimmt. Und davor hatte ich echt ein bisschen Angst. und als die Bills dann aber Allen genommen haben und die Bears gepickt haben und die Niners gepickt haben und da kein Trade irgendwie zustande kam, da war ich mir dann recht sicher, dass Arizona das für Rosen hinbekommt. Und man hat eben offenbar aus dem Vorjahr gelernt. Also letztes Jahr wurden ja Deshaun Watson und Patrick Mahomes Arizona quasi vor der Nase weggeschnappt durch die eben aggressiven Trades der Chiefs bzw. der Texans. Jetzt ist man selber ein paar Spots hochgegangen. Das ist extrem günstig, also wirklich sehr, sehr günstig, was den Trade angeht. Ich weiß nicht, wieso die Raiders so billig zurückgegangen sind. Und
auch bei den Raiders verstehe ich viel im Moment nicht, aber dazu kommen wir auch gleich nochmal bei den Flops.
Das stimmt.
Du hast die Bills angesprochen, die sich Josh Allen geholt haben. Über den sprechen wir auch noch gleich mal, über diesen Pick. Was ich dann aber wiederum gut fand, war der nächste Move, den sie gemacht haben. Sie haben von 12 hochgetradet an 7, haben aber nicht ihren Pick an 22 abgegeben, sondern nur den 12er und noch ein paar mehr dazu natürlich, aber sind dann von 22 wieder hochgegangen, um sich Tremaine Edmonds zu holen. Und das fand ich richtig kreativ und sehr gut gemacht einfach, weil die Bills wollten oder brauchten unbedingt einen Linebacker. Und dann haben sie gemerkt, okay, der ist immer noch nicht weg. Da haben ja viele gedacht, dass Tremaine Edmonds auch in den Top 10 oder ja vielleicht knapp außerhalb der Top 10 weggeht. Und den haben sie jetzt an 16 bekommen, sind hochgegangen an 16 und haben den vermutlich zweitbesten Linebacker der Klasse geholt. Und das ist ein Monster von Spieler. Und ich fand das war einfach ein ganz cleverer Move. Und ich finde sowieso, dass die sich sehr flexibel angestellt haben. Gut, dass sie jetzt letztendlich mit dem ersten Trade Josh Allen geholt haben, da können wir drüber diskutieren. Aber dann wieder noch so einen Move zu machen, halt die 22 zu behalten, um dann auf die 16 zu kommen, um sich einfach einen richtig guten Linebacker zu holen, das fand ich sehr, sehr gut.
Hat mir an dem Spot auch gefallen, gerade weil man ja wusste, dass danach, also die Chargers waren ein Team, das einen Linebacker nehmen können. Die Cowboys haben einen genommen. Die Titans wusste man, dass sie einen nehmen können. Die Patriots waren Kandidat. Also da kamen einfach viele Teams, wo du wusstest, Van Der Esch und Edmonds werden diese Picks nicht, nach diesen Picks nicht mehr auf dem Board sein. Also die werden beide in irgendeiner Kombination weggegangen. Da dann hochzugehen für einen unglaublich physisch talentierten Spieler, der noch extrem jung ist, wird jetzt erst in ein paar Tagen 20 Jahre alt, ist für mich jetzt noch nicht auf dem Level von Roquan Smith, könnte den aber in 3 Jahren überholt haben. Diese Mischung einfach aus Explosivität und Power, dass er einmal gegen den Run eben diese Physis mitbringt, aber gleichzeitig auch diese Schnelligkeit, um eben auch den Pass zu verteidigen, das ist wirklich eindrucksvoll. Der wird auch noch viel lernen müssen, aber wie gesagt, ist noch sehr, sehr jung. Aber ja, also ich kann eigentlich nur zustimmen, für mich an dem Spot für Buffalo, Need und Value passen da super zusammen.
Dein nächster Top-Pick ging direkt hinterher an Nummer 17.
Ja, Derwin James zu den Chargers. Ich hatte Derwin James am Ende jetzt in meinen finalen Evaluierungen nicht nur in meiner Top 10 insgesamt, was die Spieler in dem Draft angeht, sondern sogar noch vor Minkah Fitzpatrick. Ich mag ihn wirklich sehr. Ich glaube, er kann rund um die Line of Scrimmage quasi alles spielen. Der kann im Slot spielen, der kann einen Sub-Package Linebacker spielen, der kann Edge-Rusher spielen, der kann Blitzer, dein Blitzer sein, der kann Man-Coverage, er kann Zone-Coverage. Ich muss bei ihm immer an eine physischere, größere Version von Tyrann Mathieu denken. Einfach eine Allzweckwaffe, die du in verschiedenen Matchups einsetzen kannst. Und das ist in der heutigen NFL so unglaublich wichtig. Super Playmaker. Für mich, ich hab's vorhin schon gesagt, nach Rosen ist er für mich der Stil in der ersten Runde. Und die Chargers Defense mit Bosa, mit Ingram, mit den Cornerbacks, die sie haben, und jetzt mit Derwin James, die sollte echt Spaß machen.
Dann mein nächster und letzter Top-Pick der ersten Runde ist Wide Receiver Calvin Ridley, der zu den Falcons gegangen ist. Mhm. Und du bist ja dem, stehst dem, glaube ich, ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber ich fand den so gut, weil es einfach ein so optimaler Fit für diese Offense ist, aus meiner Sicht. Sie haben Taylor Gabriel verloren und Calvin Ridley jetzt geholt. Und das ist richtig viel Speed, was sie da geholt haben. Den gegenüber von Julio Jones aufgestellt. Dann noch mit Freeman und Coleman im Backfield. Matt Ryan als Quarterback. Fehlt ihnen eigentlich nur noch ein Tight End. Und dann ist das eine richtig, richtig starke Offense, finde ich.
Ja, also ich würde nicht unbedingt sagen, ich stehe dem Pick kritisch gegenüber. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich den Pick sehe. Also einerseits, ich mag Calvin Ridley. Ich hatte ihn auch letztlich als mein Nummer 1 Receiver vor DJ Moore. Er ist auf jeden Fall der beste Route Runner dieser Klasse. Als Spielertyp, als Receiver-Typ ist er eine super Ergänzung zu Julio Jones. Da gibt's überhaupt keinen Zweifel. Der Value ist für mich an dem Spot auch da. Also wenn wir jetzt von der Position in der ersten Runde sprechen und wann jetzt Ridley weggegangen ist, für mich absolut in Ordnung.
An
26. Völlig okay. Ich hätte Ridley auch an 18 in Ordnung gefunden. Ich hätte einfach gedacht, dass die Falcons diesen Pick nutzen, um eine ihrer wenigen Needs anzugeben. Und das wäre eben einmal die primär Defensive Tackle und sekundär Interior Offensive Line, also Guard, nicht Center, einen der Guard-Spots. Irgendwie hätte ich das, glaube ich, an dem Spot noch mehr oder wäre für mich irgendwie sinnvoller gewesen. Also sei es ein Taven Bryan, sei es ein Will Hernandez, wie auch immer, ein Connor Williams, wenn du den als Guard siehst. Aber gleichzeitig kann ich den Pick jetzt nicht irgendwie übermäßig kritisieren, weil ich Calvin Ridley sehr, sehr mag. Und ich glaube, dass er der Falcons Offense einen Receiver-Typ gibt, den sie so nicht hat. Und wird die Offense auf jeden Fall sofort besser machen.
Auf jeden Fall bin ich deiner Meinung. Aber wo wir gerade über verpasste Chancen in Sachen O-Line-Picks gesprochen haben, kommen wir doch direkt zu unseren Top 5 Flop-Picks. Und da möchte ich anfangen mit einem, den ich wirklich nicht verstanden habe. Und zwar Rashad Penny, der Running Back zu den Seahawks an Nummer 27. Der galt vor ein paar Wochen noch als ja vermutlich unterschätztester Running Back überhaupt, wurde so Mitte, Ende, zweite Runde, Anfang, dritte Runde irgendwie gehandelt. Und dann kommen die Seahawks und nehmen den an 27. Und jetzt habe ich vorhin noch gelesen, sie hätten ihn wohl auch angeblich an 18 genommen, wo sie vorher waren, wenn sie keinen Trade-Partner gefunden hätten.
Das scheint tatsächlich so zu sein, ja.
Was das Ganze ja noch extremer gemacht hätte. Ich meine, nichts gegen Rashad Penny. Ich finde, das ist ein sehr, sehr talentierter Running Back, der ganz viel Potenzial hat. Aber warum machen die Seahawks das? Ja, sie könnten vielleicht einen neuen Running Back gebrauchen. Aber was sie noch viel mehr gebrauchen, oder was sie noch viel mehr brauchen, ist eine funktionierende O-Line. Weil ohne O-Line hast du keine Gaps. Und ohne Gaps hast du kein vernünftiges, funktionierendes Running Game. Ja, da kann der Running Back noch so gut sein. Wenn du keine vernünftige O-Line hast, die dir irgendwie was frei blocken kann, dann bringt dir auch der beste Running Back nichts. Plus dazu kommt noch, ohne Defense gewinnst du keine Footballspiele. Und in der Defense, finde ich, haben die Seahawks auch noch einige Needs zu erfüllen. Und ich hätte vor allem gesagt, die Running Back Klasse ist so tief und so gut und es sind jetzt schon so viele O-Liner weggegangen. Es gibt jetzt nur noch ganz wenige, die auf einem richtigen Top-Niveau sind. Ja, und die nehmen Running Back. Also das habe ich wirklich gar nicht verstanden. Nicht wegen Rashad Penny, sondern wegen der Seahawks.
Offensive Line kann ich sogar noch ein bisschen nachvollziehen, einfach weil die Seahawks nicht unbedingt einen Guard brauchen, sondern die brauchen, glaube ich, eher einen Tackle. Und da ist, da, was ich vorhin auch gesagt hatte,
bei
McGlinchey. Ja, wirklich, da ist es halt wirklich schon mau. Du hast McGlinchey, der eben dadurch, dass es so mau ist, in der Top Ten wegging. Und dann kannst du eben noch über Connor Williams sprechen. Wenn du den halt nicht magst oder wenn du den eher als Guard siehst, dann ist es schon verdammt dünn. Und ich meine, selbst Colton Miller war ja an dem Spot schon lange weg. Ich hätte fest damit gerechnet, dass die Seahawks Josh Jackson nehmen, wenn der, so wie er jetzt noch, der ist ja immer noch auf dem Board, aber wenn der noch da ist, der einfach super
in die Defense
gepasst hätte.
My guy.
Ja. dementsprechend bin ich grundsätzlich erstmal bei dir. Ich habe den Pick so in der Form nicht verstanden. Um jetzt nicht alle Seahawks-Fans irgendwie sauertöpfig in Tag 2 des Drafts zu schicken. Ein paar Worte zu Penny noch. Also er ist ein Three-Down-Back, er ist ein toller Contact-Runner, vielleicht sogar der beste Contact-Runner dieser Klasse. Hat da unglaublich viel Yards nach Gegnerkontakt produziert, was ja sowas ist, womit die Seahawks mit Marshawn Lynch jede Menge Erfolg hatten. Also ich sage nicht, dass Penny der gleiche Contact-Runner wie Marshawn Lynch ist, aber das ist zumindest eine Qualität, die er mitbringt. Und zwar eher als viele andere Backs in der Klasse. Er ist ein fähiger Receiver. Er ist ein moderner Running Back, wenn man so will. Aber ich bin halt doch wieder bei dir, dass die einmal die Running Back-Klasse einfach tief ist. Die du kriegst in der zweiten Runde immer, du kriegst sogar in der dritten Runde immer noch einen super Running Back. Ich habe noch so viele gute Running Backs bei mir auf dem Board stehen. Und auf der anderen Seite eben eines der top noch verfügbaren selbst Interior O-Line oder eben Cornerback Prospects, die Chance auf die haben die Seahawks sich jetzt eben vertan, wenn sie nicht in der zweiten Runde noch mal irgendwie da nach oben traden.
Ja, also wie gesagt, auch bei mir nichts gegen Rashad Penny, einer der besten Running Backs, aber ich hätte es nicht gemacht.
Nee.
Und was hättest du nicht gemacht? Was ist dein Flop-Pick?
Ja, jetzt, weil wir ihn eh schon angesprochen haben und weil wir jetzt schon so viel über Offensive Line gesprochen haben, Colton Miller zu den Raiders.
Ich seufze einmal ganz laut.
Ja, ich weiß aus Insiderquellen, dass Christoph im Raiders-Pulli da sitzt. Ich versuche ihn pfleglich zu behandeln.
Ja, ich würde mich nicht als Raiders-Fan bezeichnen, aber irgendwie so ein bisschen schlägt mein Herz schon für die Raiders, seitdem ich mich mit Football beschäftige. Und diese Offseason ist echt hart. Diese Offseason ist wirklich anstrengend. Und dann noch Colton Miller. Ja, sag, was du über Colton Miller denkst.
Ich hatte Colton Miller in meinen Mock-Drafts, wenn ich ihn in der ersten Runde dann hatte ich ihn immer ganz, ganz am Ende. Entweder für die Eagles als so Projekt-Tackle, um da perspektivisch, sage ich jetzt mal, für die Zukunft aufgebaut zu werden. Oder vielleicht auch für die Patriots, weil er einfach als physischer Typ so ein bisschen an Nate Solder erinnert. An 15 ist er für mich ein extremer Reach. Also die Athletik ist da, er hat aber noch technisch große Defizite. Er ist eben, wie ich gesagt habe, er ist ein Tackle-Projekt und gleichzeitig waren eben noch Elite-Verteidiger einfach auf dem Board und die sind ja dann nacheinander auch weggegangen danach. Tremaine Edmonds, Derwin James, Jerry Alexander, Leighton Vander Esch. Die vier, alle von irgendeiner von denen wäre für die Raiders ein super Pick an der Stelle gewesen mit dem Downtrade noch. Alles gut, du holst dir einen Pick. Der Trade war zwar irgendwie billig, aber sei es wie es ist, du kriegst immer noch einen deiner Wunschspieler vermutlich an dem Spot. Linebacker, riesiger Need, Secondary, riesiger Need.
Ja.
Und dann nimmst du einen Tackle, der meiner Meinung nach in der Mitte der ersten Runde nichts verloren hat. Also da mit dem Pick kann ich echt wenig anfangen. Aber auch, wie du schon gesagt hast, mit dem Rest der Raiders Offseason kann ich nicht viel anfangen.
Jetzt haben sie auch noch mal Tavis Bryant bekommen.
Ja, ja.
Was auch wieder so ist, so, ja, der war mal gut. Genauso wie alle anderen, die ihr jetzt in der Offseason gut hat.
Der kann auch gut sein, ja.
Ja, aber, klar. Boah. Ja, na gut. Ich komme zu meinem nächsten Flop-Pick. Und die nächsten beiden sind bei mir Picks, wo ich sage, ja, okay, das sind gute Spieler, die kann man an dieser Position picken. Trotzdem hat es mich überrascht. Vor allem bei Vita Vea, Defensive Tackle, der zu den Buccaneers gegangen ist.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, wozu? Also, dass sie einen Defense-Spieler brauchen, dass sie da sich verbessern müssen. Ich meine, das war eine ganz schwache Defense letzte Saison. Der Pass-Rush war katastrophal. Aber zum Beispiel Derwin James war noch auf dem Board. Und wie gut hätte Derwin James bitte zu den Buccaneers gepasst? Und da holt man sich jetzt einen Defensive Tackle, nachdem man aber schon ja in die D-Line investiert hat in der Offseason. Man hat sich JPP geholt und Pierre Paul. Man hat Vinnie Curry, man hat McCoy, dann hat man noch Mitch Unrein.
Bo Allen haben sie auch noch geholt.
Genau. Also ja klar, das ist jetzt eine wahnsinnig starke D-Line und bestimmt auch ein ganz guter Pass-Rush. Vita Vea ist ein super Run-Game-Verteidiger. Aber wäre nicht ein Safety an der Stelle besser gewesen?
Ja. kurze Antwort. Ja, also ja. Gerade Derwin James. Also ich verstehe, dass die Raiders, dass die Bucks keinen Cornerback jetzt zum Beispiel an dem Spot gesehen haben. Klar, Jerry Alexander mag ich, gefällt mir auch, aber sie haben halt schon einen kleinen, verhältnismäßig kleinen Cornerback. Da wäre wahrscheinlich, oder das würde mich nicht wundern, wenn die Bucks zu Beginn der zweiten Runde einen der größeren, physischeren Cornerbacks vielleicht sich holen. Aber du hast eben die Chance, mit Derwin James wirklich einen Spieler zu holen, der nicht nur eine Matchup-Waffe ist, sondern der deiner Defense auch echt ein anderes Gesicht gibt. Und ich habe nichts gegen Vita Vea. Ich mag ihn als Spieler. Mein Problem mit ihm ist eben wirklich, dass er seine Stärken in der Run-Defense hat. Und das ist in der heutigen NFL einfach viel, viel weniger gefragt als Pass-Rush. Und ich glaube, er kann auch im Pass-Rush noch sich weiterentwickeln. Er hat da im College auch immer wieder mal sehr, sehr, sehr gute Tendenzen gezeigt. Aber die Tatsache, dass dein Need in der Secondary ist und dass mit Derwin James für mich der klar bessere Spieler noch auf dem Board war, macht das einfach auch für mich zu keinem guten Pick. Nicht, weil Vita Vea schlecht ist, sondern einfach, weil du einen Derwin James hast liegen lassen.
Über deinen nächsten Flop-Pick haben wir schon oft gesprochen und es ist sehr offensichtlich gewesen, dass der mit zu deinen Flops gehört.
Ja, das ist Josh Allen, der Quarterback, der letztlich, so wie man es immer wieder mal gehört hat, bei den Bills gelandet ist, durch einen Trade noch nach oben. Ich will nicht zu den Leuten gehören, die Allen einfach konstant nur bashen und nichts Positives zu ihm sagen, weil man kann nicht bestreiten, dass das physische Potenzial da ist. Das ist definitiv da. Aber für mich ist eben einfach die Frage, wie groß ist die Chance, dass ein Coach dieses ganze Potenzial irgendwie auch aus ihm rausholt und es konstant auf den Platz bringt. Und wenn wir Spieler vom Draft bewerten, dann ist es ja letztlich immer eine Mischung aus, was haben wir von ihm gesehen, was zeigt das College-Tape und was trauen wir eben noch zu, wie weit kann er sich noch verbessern, wo kann er sich verbessern, welche Tendenzen hat er gezeigt, um sich zu verbessern. Und da hat er ein paar Tendenzen jetzt in diesem Draft-Prozess gezeigt, gerade was seine Beinarbeit angeht. Aber was ich vorhin schon angedeutet habe, sind es für mich eben vor allem drei zentrale Punkte. Das ist einmal Accuracy, das ist einmal Touch und das ist einmal die Antizipation im Passspiel, die so, so kritisch für einen Quarterback in der NFL sind und die ich bei ihm einfach nicht sehe. Dazu kommen noch Sachen wie, dass er teilweise sich echt schlimme Reads-Fehler leistet, dass er teilweise Plays zu lange ausdehnt und versucht irgendwie am Leben zu halten und dann Sex kassiert, dass er sehr, sehr Gunslinger-mäßig auch unterwegs ist.
Das Problem insgesamt bei diesem Pick ist, ich habe kein Problem, wenn sich ein Team Josh Allen holt und den versucht aufzubauen und NFL-ready zu machen. Aber ich finde, die Bills sind das Team, was am meisten einen Starting Quarterback gebraucht hätten.
Ganz genau. So,
von allen, die jetzt einen Quarterback gezogen haben, fand ich, waren die am dringendsten einen NFL-fertigen Quarterback brauchen. Und dann holen sie sich der am wenigsten NFL-ready ist.
Ganz genau. Und
das verstehe ich nicht.
Die ganze Free Agency und die ganze Vorgehensweise von den Bills war ja sehr auf Draft-Quarterback ausgerichtet. Ja. Also dass sie nur, in Anführungszeichen, AJ McCarron sich geholt haben, dass sie Tyrod Taylor abgegeben haben, dann der Trade nach oben auf 12, wofür sie ihren Left Tackle abgegeben haben. All das war ja auf einen Draft-Quarterback ausgerichtet. Und ich habe eine Theorie, und ich könnte mir vorstellen, dass die Bills letztlich durch den Trade der Jets nach oben, dass sie das letztlich die Chance auf den Quarterback, den sie haben wollten, gekostet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Buffalo angepeilt hatte, irgendwie in diese Top 3 Top 4 irgendwie reinzukommen, als sie diese ganzen Moves gemacht haben, das letztlich eben gescheitert ist und sie jetzt quasi trotzdem einen Quarterback irgendwie nehmen mussten, weil, also was ist die Alternative? Wenn du jetzt keinen Quarterback nimmst, dann hast du, dann stehst du mit AJ McCarron
ja,
da.
Ja, aber Josh Rosen war noch da.
Klar, na, gut, natürlich, Josh Rosen, dass sie eher Josh Rosen hätten nehmen müssen, ist, steht für mich ja völlig außer Frage.
Ja.
Aber der war, glaube ich, in Buffalo, also zumindest habe ich es nicht mitgekriegt, niemals ein Thema. Die scheinen Allen deutlich vor Rosen gesehen zu haben. Den Eindruck hatte man den ganzen Draft-Prozess über.
Man muss aber auch ehrlich sein, charakterlich passt Josh Allen schon besser zur Bills-Mafia als ein Josh Rosen. Ja?
Wahrscheinlich schon. Und es wird sicher, gibt es auch jetzt schon überall wieder auf den ganzen Draft-Zeiten die Leute, die sagen, wie wichtig doch Josh Allens starker Arm ist, um durch Buffalos Winde zu werfen. was glaube ich, einfach echt auch Quatsch ist.
Und Leute durch Tische zu schmeißen.
Das ist allerdings wichtig.
Das ist absolut wichtig.
Ja, also ich will nicht einfach nur jetzt über Josh Allen mich auskotzen und sagen, wie furchtbar ich ihn finde, weil das Potenzial grundsätzlich da ist. Ich habe nur massive Zweifel, dass man dieses Potenzial aus ihm jetzt auf dem nächsten Level rauskriegen kann, nachdem er es zumindest für mich auf dem College-Level nie gezeigt hat. Die Bills haben versucht, jetzt ihren Franchise-Quarterback zu holen und haben das über die ganze Offseason hinweg schrittweise unterm Strich sehr, sehr aggressiv gemacht. Ob Allen letztlich ihr Ziel von Anfang an war oder nicht, darüber kann man nur spekulieren. Ich glaube, dass das ein Pick ist, der massives Bustpotenzial hat. Und wenn es nur durch die Tatsache ist, dass er wahrscheinlich viel zu früh spielen muss.
Kommen wir zum allerletzten Flop-Pick. Und das ist einer, den kann ich schon irgendwo, den Pick als solches kann ich schon verstehen. Dass man diesen Spieler gut findet und sich den holt, kann ich schon verstehen. Aber warum die Saints hochtraden an Position 14 und dafür einen First-Round-Pick vom nächsten Jahr investieren, um sich dann Marcus Davenport, den Defensive End zu holen, das habe ich nicht verstanden. Ich habe bei mir schon in meine Notizen, habe ich mir, als der Trade kam, habe ich mir schon eingetippt, die nehmen jetzt Lamar Jackson. Einfach, weil sie so ein bisschen, ne, anders denken und sich jetzt das große Projekt holen als Nachfolger von Drew Brees.
Und weil die den Erstrundenpick abgegeben haben. Also den Erstrundenpick in einem Draft-Trade gibst du ja eigentlich fast nur für einen Quarterback ab. Das ist ja wirklich.
Ja, also das ist ein Erstrundenpick, der ist unfassbar viel wert. Und das machen sie, um an 14 zu kommen. Ich weiß nicht, wie groß die Gefahr ist, dass Marcus Davenport in den paar Picks danach weggegangen wäre.
Ja.
Und klar, das ist ein talentierter Defensive End. Aber zum Beispiel ein Harold Landry, der ist ja immer noch da, der wurde ja gar nicht erst gepickt. Den hätte man ja theoretisch auch noch nehmen können, ohne den Trade zu machen, selbst wenn Marcus Davenport davor weggegangen wäre. Also diesen, nicht den Pick finde ich schlecht, sondern ich finde den Trade für den Pick finde ich viel zu teuer. Und damit
den Gesamtpreis ist es für mich ein Flop. Ja, den Gesamtpreis einfach. Und einfach auch dieses, also grundsätzlich zu sagen, du bist jetzt noch in deinem Titelfenster, es könnte die letzte Saison von Drew Brees sein, könnte die vorletzte Saison von Drew Brees sein, zu sagen, jetzt gehst du aggressiv vor und holst dir Spieler X, der vielleicht dein Team tatsächlich nochmal auf ein neues Level bringt, überhaupt kein Problem damit. Finde ich voll okay.
Ja,
kein Thema. Aber Mark Davenport, bei allem Potenzial, das er hat, der wird Zeit brauchen. Also der wird, glaube ich, wirklich Zeit brauchen, um in der NFL sich auf ein Level zu bringen, wo man wirklich sagt, hier, das ist ein Defensive End, der unsere Defense von Woche zu Woche besser macht. Das kann er werden, überhaupt keine Frage. Das physische Potenzial ist enorm. Aber ob er das in 2018 schon ist, daran habe ich halt echt Zweifel. Und dann war dieser Preis, den sie dafür jetzt abgegeben haben, heftig.
Das waren unsere Top- und Flop-Picks der ersten Runde des NFL Drafts 2018. Ihr merkt, es gibt wirklich viel zu diskutieren. Man könnte noch über so viel mehr Personalien sprechen. Man könnte jetzt noch ausgiebig über Saquon Barkley an 2 reden. Man könnte noch über Sony Michel, der zu den Patriots gegangen ist. Könnten wir noch viel mehr reden. Es gibt so viel zu sprechen. Und ich glaube, das werden wir die nächsten Wochen auch in diesem Podcast machen. Aber es stehen ja noch ein paar mehr Runden an. Es sind noch so viele gute Spieler auf dem Board. Ich sag dir, wenn Darius Geis jetzt tatsächlich zu den Browns geht, dann kriege ich ein feuchtes Höschen. Also, ich glaube zwar nicht dran, aber wenn der da hingeht, oh, das wird eine Offense.
Ja, es gibt ja generell noch viel. Vielleicht für all die Leute, die den Podcast jetzt direkt noch vor der Runde hören, können wir ja mal ein paar Namen irgendwie in den Raum werfen noch. Also es gibt noch Harold Landry, der genau wie Maurice Hurst vermutlich aus medizinisch-gesundheitlichen Gründen noch verfügbar ist. Du hast gesagt, Darius Geis, genau, es gibt Josh Jackson, Ronald Jones, der Running Back von USC ist noch da, Cortland Sutton, der SMU-Receiver, vielleicht der, wenn wir von so physischen Receivern sprechen, physische Nummer 1-Receiver, sogar vielleicht der beste in der Klasse. Dann Connor Williams haben wir angesprochen, Will Hernandez haben wir angesprochen, James Daniels ist noch da, Isaiah Oliver, der Colorado-Cornerback, Ronnie Harrison ist auch immer noch da und natürlich Mason Rudolph, den viele ja irgendwie noch als Developmental Quarterback in der ersten Runde gesehen haben. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da jetzt irgendwie einen Trade sehen von einem Team, das in der zweiten Runde dann an den ersten, zweiten Pick irgendwie will, um sich Rudolph zu schnappen. Also gerade jetzt für die zweite Runde ist echt noch viel Qualität da und Running Back und Receiver noch für die dritte und vierte Runde, meiner Meinung nach.
Ja, dann noch ein paar talentierte Tight Ends.
Ja, stimmt, ja.
Da kann sich noch das ein oder andere Team deutlich verbessern. Und wir werden das Ganze natürlich ausdiskutieren in den nächsten Wochen. Ansonsten würde ich sagen, das war's für Runde 1. Für unseren Express-Podcast, der jetzt nicht so viel expressiger war als die ersten beiden Folgen.
Aber wir haben es versucht.
Wir haben es versucht. Schickt uns gerne Fragen zum Draft oder sagt uns, über wen wir diskutieren sollen, was ihr von unseren Top- und Flop-Picks haltet. Schickt uns gerne alles Mögliche und zwar am besten über Twitter. Sucht da mal nach Downset Talk. Folgt uns bei Instagram, bei Facebook und abonniert uns natürlich bei iTunes und bei Spotify. Und ich würde sagen, wir freuen uns auf Runde 2, 3, 4, 5 oder 6 und 7. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau.
Okay, bis dann. Tschüss.
Ciao.